Eigentlich hört man hier nur Urwaldgeräusche, in Französisch Guyana. Das liegt an der südamerikanischen Karibikküste, also ganz im Norden von Südamerika. Aber manchmal wird's hier auch richtig laut. So auch am 9. Juli 2024, da ist von hier, vom europäischen Außenposten, die Ariane 6-Rakete zum ersten Mal abgehoben. Eine europäische Schwerlastrakete. Hallo, ich bin Birgit Magira und wir schauen heute bei IQ auf diesen neuen Stolz der europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Wie war der Start? Was hat geklappt, was nicht? Und wir wollen natürlich wissen, wie steht Europa jetzt da, wo es wieder diesen eigenen Zugang zum Weltraum hat. David Beck war beim Start in Kourou dabei.
Die Ariane 6 hebt ab. Selbst aus 8 Kilometern Entfernung ist das Licht der Booster so hell wie die Sonne. Erst mehr als 20 Sekunden später, die Rakete ist schon weit über der Startrampe, hört man das Haupttriebwerk zünden. Weitere 7 Sekunden später zeigen die Booster, dass sie nicht nur hell können. Der Start ist wie aus dem Bilderbuch. Als sich Ober- und Hauptstufe trennen, liegen sich Ingenieurinnen und Ingenieure in den Armen. Philipp Fleischer ist Systemingenieur bei der Ariane Group, dem Unternehmen, das die Ariane 6 entwickelt hat und jetzt herstellt.
Ich war extrem aufgeregt in den letzten Sekunden vom Start und habe auch mitgezittert. Und als es dann endlich soweit war, habe ich mir gedacht, wow, wir haben doch eine saugute Arbeit gemacht. Man darf noch nicht zu früh feiern, die Mission ist noch im Gange, aber wir haben erfolgreiche Stufen getrennt, die Booster abgeworfen und Vinci gezündet.
Das Triebwerk der Oberstufe. Es ist mehrfach zündbar, das macht die Trägerrakete extrem flexibel. Und hier kleckert die Ariane 6 auf ihre bis dahin weiße Jungfernflugweste. Denn die letzte Zündung des Vinci-Triebwerks funktioniert nicht mehr. Im großen Saal hinter dem Kontrollzentrum ist davon erstmal noch nichts zu spüren. Anna Christmann ist die Koordinatorin der deutschen Raumfahrt der Bundesregierung.
Das ist ein toller Erfolg für die europäische und die deutsche Raumfahrt.
Walter Pelzer, Direktor der deutschen Raumfahrtagentur beim DLR.
Ich bin unglaublich erleichtert und der Start war nicht einfach nur gut, er war perfekt.
Ein perfekter Start, der leider nicht von einer perfekten Mission gekrönt sein wird. Durch die fehlgeschlagene Zündung des Triebwerks ist die Oberstufe nicht mehr auf der geplanten Bahn und auch nicht mehr steuerbar. Bei der Pressekonferenz wird der Flug getrennt, kurz gesagt in Pflicht und Kür. Die Pflicht, den Start, das hat die Ariane 6 geschafft. Europa hat wieder die Möglichkeit, selber Satelliten ins All zu schicken. Die Kür, die neue Oberstufe zu demonstrieren, da müssen wir auf den zweiten Flug warten, frühestens im Dezember. Mit der letzten Zündung sollte das Vinci-Triebwerk die Oberstufe zurück zur Erde bringen. Würde das in Zukunft funktionieren, dann soll so Weltraumschrott vermieden werden. Den Zugang zum All, den hat man also wieder zurückbekommen mit der Ariane 6. Was jetzt noch fehlt, ist der Abgang.
Ich bin gerade ein bisschen neidisch auf David Beck, weil der direkt vor Ort war beim Start in Kourou in Südamerika an der Karibikküste. Im Studio hier ist jetzt Stefan Geier. Du warst auch schon mal bei Raketenstarts dabei, oder?
In Baikonur zum Beispiel oder
Cape, in Kasachstan.
Kasachstan, Cape Canaveral, Florida.
Ist Gänsehaut?
Ist ein besonderes Erlebnis. Der lauteste Lärm, den man sich so vorstellen kann und sehr eindrucksvoll.
Warum eigentlich Kourou? Warum so weit weg? Das ist ja ein Überseeterritorium von Frankreich, also Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Deswegen gehört es offiziell noch zu Europa, französisch Guyana. Aber warum nicht der Start hier bei uns?
Wenn man eine Rakete starten will, dann will man in der Regel so nahe wie möglich am Äquator sein. Kann man sich vorstellen, wenn wir uns mal auf den Nordpol stellen und 24 Stunden warten, dann drehen wir uns einmal um unsere eigene Achse. Da haben wir nicht sehr viel Geschwindigkeit. Wenn wir am Äquator stehen, da kriegen wir richtig Zahn drauf. Da dreht sich die Erde eben relativ schnell. Und diese Geschwindigkeit, die will man mitnehmen. Also als Anfangsgeschwindigkeit, wenn man eine Rakete startet. Jetzt ist Kourou ja, ungefähr 600 Kilometer weg vom Äquator nur. Also insofern hat man Glück, dass dieser Fleck zu Europa gehört.
Kommen wir nochmal auf den Start zu sprechen. David Beck hat es ja gerade schon erklärt, es war jetzt nicht nur Hurra und Applaus.
Also der Start selber, würde ich sagen, war ein Bilderbuchstart. Ja, also muss man wirklich sagen, also da hat erstmal alles funktioniert. Also die Booster, diese große Hauptstufe, die man erstmal sieht, ist ja doch ein ziemlich eindrucksvolles Gerät. Also über 60 Meter hoch, diese Maschine, viele 100 Tonnen Treibstoff. ja, sie kommt spät, ja, sie hat viel Geld gekostet in der Entwicklung, aber dass der Jungfernstart dann so reibungslos klappt, das ist schon ein großer Erfolg. Also soweit das Positive, aber klar, es gibt diese Einschränkung, wir haben es gehört, von der Oberstufe, da hat es Probleme gegeben. Das ist ein bisschen schade, weil gerade die ist das Besondere an dieser Ariane 6.
Kannst du das nochmal erklären? Was hat da nicht gezündet oder nicht funktioniert?
Im Wesentlichen hat man eben zwei Teile, die untere Stufe, die bringt mich ins All mit großem Wumms und dann wird die abgetrennt und dann fliegt diese Oberstufe, kann man sich vorstellen, wie so ein Lieferwagen. Ja? Also die hat eigene Triebwerke und das ist jetzt eben das Besondere, die können eigentlich mehrfach zünden, viermal. Das heißt, ich kann, wenn ich hier mehrere Satelliten zum Beispiel mitnehme und dann kann ich die an unterschiedlichen Stellen, also an unterschiedlichen Umlaufbahnen abliefern, kann man sich vorstellen wie ein Pizzadienst. Ja. Also der lädt ja die Pizzas auch nicht einfach vorne an der Straße ab, sondern will zu jeder Hausnummer eine Pizza liefern und das kann eben die Ariane 6, wenn eben sie mehrfach zünden kann.
Aber warum wäre es jetzt bei der Ariane 6, um im Bild zu bleiben, auch wichtig, dass die an jeder Wohnungstür klingelt mit ihren Satelliten?
Weil bislang, wenn ich einen Satelliten ins All liefere, da wird er irgendwo ausgesetzt und dann muss ich ihn selber antreiben, damit er genau dahin kommt, wo ich ihn haben will. Das braucht Treibstoff, macht es ein bisschen teurer und mit der Ariane 6 ist das einfacher, weil eben ein großer Weg an den richtigen Platz, also vor die Haustür, um im Bild zu bleiben, schon von der Rakete selber erledigt wird. Das macht sie reizvoll für einige Anwendungen.
Und diese Oberstufe, dieser Lieferwagen, das Besondere an der Ariane 6, genau das hat jetzt nicht funktioniert, Vorführeffekt, blöd.
Weil eben diese Triebwerke nicht so oft gezündet haben wie gewünscht, nur zweimal statt viermal. Dadurch konnte man jetzt nicht alles abliefern wie gewünscht, aber immerhin muss man sagen, 15 von 17 Paketen sind abgeliefert worden. Zwei sind drin geblieben, was schade ist, auch eine sogenannte Re-Entry-Kapsel aus Deutschland von einem Start-up, so groß wie ein Lampenschirm, da wollte man eigentlich erstmals testen, ob die überhaupt funktioniert, ob die wieder zur Erde zurückkommt. Das hat nicht geklappt. Und die Oberstufe sollte dann eigentlich auch gezielt zum Absturz gebracht werden, weil man will ja keinen Weltraumschrott erzeugen. Auch das hat nicht geklappt. Also fassen wir zusammen, der Start hat geklappt. Alles andere wäre auch eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Aber bei den Special Features dieser Rakete, da ist noch Luft nach oben.
Es wird immer wieder betont, der eigene europäische Zugang zum Weltraum, der sei so unheimlich wichtig. Hören wir gerade mal Josef Aschbacher, den Chef der ESA.
Es ist wichtig, dass wir diese Satelliten, die diese Technologie bereitstellen, mit unseren eigenen Raketen starten können. Und hier ist Ariane 6 wirklich die Rakete, die diesen Zugang zum Weltraum wiederherstellt. Und deshalb ist der heutige Tag ein ganz wichtiger für Europa insgesamt, weil wir dadurch unsere Satelliten wieder starten können.
Ist es jetzt nur Firmenwerbesprech oder ist da was dran, Stefan?
Ich würde sagen, da ist schon was dran, weil man braucht sich bloß das letzte Jahr anschauen. Da hatten wir keine eigene Rakete, weil die Ariane 4 kommt ja viel zu spät. Die Ariane 5 fliegt seit einem Jahr nicht mehr. Jetzt mussten wir zum Beispiel letztes Jahr einen Galileo-Satelliten für das europäische Navigationssystem ins All befördern. Ja, und da muss man betteln gehen, übertrieben gesagt, weil man keinen eigenen Zugang hat. Da musste man zum Beispiel, ursprünglich war Russland geplant, aber die Soyuz fällt aus aufgrund des Kriegs gegen die Ukraine. Da musste man zu einer privaten Firma gehen, zu SpaceX und sagen, könnt ihr bitte unseren Satelliten da hochschieben? Das hat geklappt, aber wenn die jetzt sagen, wir haben keine Zeit oder wir haben keine Lust, naja, dann ist es schon ganz gut, wenn man einen eigenen Zugang hat. Also diese Unabhängigkeit ist ein hohes Gut.
Man macht eine breite Brust, gleichzeitig wird aber schon auch immer wieder gemeckert an der Technologie der Ariane 6. Das sei veraltet und alles nicht mehr wettbewerbsfähig, stimmt das?
Also veraltet ist sehr hart. Ja. Es waren ja auch ein paar neue Technologien dran an der Ariane, aber man muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, andere sind weiter. Wenn wir nach China schauen, die staatliche Entwicklung dort in der Raumfahrt, aber auch private Firmen und allen voran die USA, dort zum Beispiel SpaceX, die haben zum Beispiel Raketen, die können inzwischen standardmäßig wieder landen. Die sind recycelbar, also diese große Antriebsstufe und das macht sie viel billiger, ein Drittel ungefähr. Die nächste Generation der Ariane, die soll das auch können, aber das haben wir jetzt gesehen, das kann viele Jahre dauern und in der Raumfahrt gilt natürlich auch. Wenn wir beide jetzt einen Satelliten bauen und wollen den ins All befördern und der eine verlangt 20 Millionen weniger als der andere, dann ist unsere Entscheidung wahrscheinlich relativ klar.
Warum können das in Europa eigentlich nicht auch private Unternehmen zumindest mit übernehmen?
Wir könnten es. Wir haben angefangen. Diese Firmen, die gibt's schon, sind aber bei uns alle noch auf diesem Start-up-Level. Das heißt, wir haben zum Beispiel drei Firmen in Deutschland, die Raketen bauen. Aber das sind momentan noch relativ kleine Raketen und das ist alles noch im Anfangsstadium. Oder zum Beispiel diese Re-Entry-Kapsel, haben wir gerade vorhin auch gehört, die ist einfach noch nicht ausgereift. Das heißt, eigentlich diese unternehmerische Flexibilität, würde ich mal sagen, die oder diese Risikofreude da auch mitzuspielen, die ist eigentlich schon da. Aber um erfolgreich dann mitzuspielen, ja, da brauche ich halt noch eine wichtige Zutat und das ist ziemlich viel Geld in der Raumfahrt. Und da sind wir in Europa eben, naja, vorsichtiger gepolt, sage ich mal, als andere Nationen.
Ist das auch der Grund für den Eindruck, dass es woanders immer unkomplizierter ist als in Europa, dass Amerika und China da zack, zack ihre Sachen umsetzen? Ist es nur das Geld?
Nein, es ist nicht nur das Geld. Also man muss sich anschauen, wie funktioniert die ESA. Wir haben 22 Staaten, die müssen sich gemeinsam abstimmen, bevor sie was beschließen. Die sind keine private Firma. In der Firma sage ich, das funktioniert nicht, dann machen wir es morgen anders und dann machen wir das einfach. Das geht beim Startup, das geht bei Firmen wie SpaceX, aber eben nicht innerhalb der ESA. Und weil wir vorher China gehört haben, ja, die gehen sehr schnell voran, aber auch da dürfte so sein, würde ich vermuten, dass von oben sehr schnell entschieden wird und dann wird geändert, weiterentwickelt und so weiter. Keine langen Entscheidungsprozesse. Auf der anderen Seite ESA, sowas wie die staatlichen Raumfahrtorganisationen ESA und NASA, die haben auch Vorteile. Ja, die gehen behutsamer an dieses Thema ran, Sicherheit, zuverlässig. Eine Firma kann auch pleite gehen, die ist dann einfach weg. Die ESA weniger. Es hat schon auch Vorteile.
Und wir haben durchaus, du hast es erwähnt, auch europäische private Unternehmen, die da mitspielen. Jetzt konkret bei der Ariane. Eine Firma aus Planegg bei München, die war da mit im Spiel.
War mit im Spiel, hat eine kleine Kapsel entwickelt, die sollte eigentlich nur zur Erde zurückfliegen und demonstrieren, dass sie das schafft, dass sie da nicht kaputt geht. Da wird es ja ziemlich heiß, über 2000 Grad Celsius, wenn man wieder in die Erdatmosphäre eintritt. Leider war diese Kapsel jetzt eben unter den zwei Experimenten, die nicht funktioniert haben. Aber trotzdem, sie ist ein gutes Beispiel, ja, dass wir Firmen haben, die bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Und wer weiß, in ein paar Jahren vielleicht wird diese Kapsel dann irgendwann mal erwachsen und transportiert Fracht zu einer Raumstation, zum Mond, wo auch immer hin.
Wie geht's weiter? Wann läuft der nächste Countdown in Kourou?
Also es ist ein nächster Start geplant, noch in diesem Jahr, Ende des Jahres. Das werden wir dann langsam aufbauen, bis zu 9 Starts pro Jahr. Und man muss sagen, die ersten 30 Flüge, die sind schon ausgebucht. Das Interessante fand ich, Amazon hat die Hälfte davon gekauft, von diesen Flügen. Die wollen ein eigenes Satellitennetzwerk aufbauen, so die Konkurrenz zu Starlink von SpaceX. Und das zeigt auch irgendwie so ein bisschen, es gibt nicht nur staatliche Aufträge, für die wir diese Ariane 6 brauchen, sondern auch schlicht und einfach kommerzielle Interessen. Und da sieht man schon auch, es gibt ein Vertrauen in diese europäische Technik, auch wenn manche Dinge jetzt noch nicht so geklappt haben. Man sieht doch, so viele Schwerlastraketen, die zur Verfügung stehen, gibt es jetzt auch wieder nicht.
Vielen Dank, Stefan Geier, für deine Erklärungen zum Start der Ariane 6. Es sollen weitere folgen. Wir packen in die Shownotes, denke ich, auch ein Video?
Auf jeden Fall. Man will ja den Start vielleicht nochmal anschauen.
Vielen Dank, sagt das ganze IQ-Team mit Birgit Magira.
Servus.